Labergebäck. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck. Wie immer mit dabei ich, Johann Lehners, Musiker und...
Philipp Lehners, Schauspieler.
Ich freu mich immer, wenn das Intro so gut aufgeht wie jetzt heute.
Ja, ich nehme darauf mal einen guten Schluck Kaffee.
Ja, wir sind wieder mit einer Standardfolge dabei, so wie meistens. Diesmal ist es sogar so, wir haben vorher schon ein bisschen gequatscht, dass nicht nur wir gegenseitig nicht wissen, was wir für Themen mitgebracht haben, sondern selber nicht so wussten, worüber wir reden wollen, weil es uns beiden so ging, dass wir keinen Bock haben, über den gerade ablaufenden Weltuntergang und das alles, was gerade so scheiße ist in der Welt, zu reden.
Ja, auch weil, also es wird gerade einfach, die Nachrichten bestehen ja aus nichts anderem mehr.
Ja. Ne? Genau, es ist nur noch... Okay,
wir könnten noch über Julian Nagelsmann und UNDAF reden.
Ja, guck mal, aber Dennis UNDAF.
Aber wir können es auch lassen.
Ja, aber...
Weil da, es war, der UNDAF hieß auch mal Sandro Wagner.
Genau, choose your battles. Ja, oder das Lustige ist, bleiben wir doch bei dem lustigen Fußballthema, das wird wieder ganz viele unserer Hörer interessieren. Es gibt eine ziemlich große Anzahl von Spielern, wo die Leute sagen, ja, Nagelsmann und der oder Nagelsmann und der. Zum Beispiel habe ich einen ganz langen Thread gefunden von Leuten, die gesagt haben, ja, Nagelsmann, der ist ja auch so verliebt in Sané, selbst wenn der keine Leistung zeigt, muss der Nagelsmann den immer wieder aufstellen. Und das gibt's, glaube ich, über die Hälfte der Nationalmannschaft. Dass die Leute behaupten, ja, der Nagelsmann, der will diesen Spieler aufstellen, obwohl der schlecht ist, und der will diesen Spieler aufstellen, obwohl der schlecht ist.
Ja, Goretzka, ja, sehr.
Ja, genau. Da ist doch logisch und so.
Ich werde jetzt aber kein Fan mehr von Longboard Nagelsmann. Also nicht mehr in diesem Leben.
Ich wurde noch nie ein Fan von Herrn Nagelsmann.
Selbst,
aber
selbst wenn diese Mannschaft wieder erwartend ein gutes Turnier spielen sollte, was ich nicht erwarte, geschweige denn, dass es dann, wenn es gegen die wirklich guten Nationen geht, ich denke, es ist, also bei dem Turnier, so wie es kommen wird, muss schon beide Beine abschneiden, um nicht in die nächste Runde zu kommen. Es kommen ja auch die Gruppendritten weiter und das ist alles kompletter Bullshit.
Ja.
Das heißt, weil es einfach so viele Teams sind.
Ja.
Das heißt, in die Zwischenrunde werden sie schon irgendwie kommen. Und dann, wenn ich den Turnierbaum richtig hab, dann kommen irgendwann im Viertelfinale England oder Frankreich und sehe ich nicht.
Nö.
Also die Engländer, ja, vielleicht, aber die Franzosen, chancenlos. Also das, was die Franzosen da vorne rumlaufen haben, ich weiß nicht, ob es mal eine Nationalmannschaft gab, die da besser war. Klar, es gab die Brasilianer 2-2, ne? Mit Ronaldinho, Rivaldo und Ronaldo, das war der Wahnsinn. Aber das, was die Franzosen da mit Dombele, Mbappé, Ekitike und Olysee, das ist das, was willst du da machen? Da machst du nix. So.
Ja.
Also wenn die Franzosen hinten sich jetzt nicht komplett blöd anstellen, müssen sie nur mehr Tore verhindern, als die da vorne schießen, weil das ist... Ja, da ist jeder von absolute Weltklasse.
Ja.
Also das sind einfach in derselben Mannschaft spielen jetzt mal so fünf der besten Spieler, die es im Moment auf dem Planeten gibt in der Offensive. Ja.
Pff. Ich habe auch nicht, ich gucke überhaupt nicht auf irgendeine mögliche Begeisterung, die bei mir aufkommen könnte.
Ich wollte gerade sagen, egal wie dieses Turnier ausgeht, ich werde den Julian nicht mehr mögen.
Nö.
So Longboard Nagelsmann, hoch unsympathischer Mensch auf sehr vielen verschiedenen Ebenen.
Ja, ich habe halt immer ein Problem, wenn jemand so offen die eigene Eitelkeit in den Vordergrund seiner
Person permanent irgendwie schlecht über die Spieler redet.
Und ja, es geht halt immer um ihn selbst mehr als um
so, weißt du, so egal.
Ja, ich mag halt Trainerpersönlichkeiten, die hauptsächlich auch die Sozialgruppe der Mannschaft mit bedenken und bearbeiten und verstehen, dass das auch damit zu tun hat, ob man gewinnen kann.
Ja, Nagelsmann ist wie Thomas Tuchel in anderer Farbe. Also, ja, beides so Trainer, die als allererstes gerne mal ihre Spieler in die Pfanne hauen, weißt du?
Ja.
Ja, ist nicht dein Job.
Nee, ist ja auch nicht sinnvoll. Also weiß ja jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, das ist nicht sinnvoll. Das bringt nichts. Du kannst jemanden im Zweiergespräch darüber motivieren, wenn das jetzt niemand ist, der irgendwie über so eine Aggressivität motiviert wird. Aber wenn du den öffentlich bloßstellst, was soll das bringen? Das hat keine positive Auswirkung.
Das verunsichert die gesamte Mannschaft.
Genau.
Und nicht nur den einen Spieler.
Wenn ich eine schlechte Leistung bringe, dann hängt der mich gleich hin oder was?
Ja, genau.
Genau.
Dann spiele ich besonders.
Die gesamte Mannschaft verunsichert, ja sicher. Das ist eine Sache, die ich immer wieder auch so erstaunlich finde, dass ganz viele Leute in Führungspersonen einfach nicht realisieren, dass das Erste, was sie tun, eine Sozialgruppe gestalten. Und die Dynamiken davon gestalten. Das wäre dasselbe, was ich immer bei uns in unserer Theaterbubble bei Regisseuren so erstaunlich peinlich finde, wie wenige von denen tatsächlich die Verantwortung an sich nehmen, die das bedeutet, für den Zeitraum der Probenzeiten eine Sozialgruppe zu leiten. Das ist ja eigentlich ein zentraler Aspekt, damit alle da drin irgendwie künstlerisch arbeiten können. Und das ist, finde ich, also das ist in so vielen Führungsbereichen der Fall. Und ich würde ja bei Fußball auch immer sagen, dass da ein kreativer Anteil dabei ist. Das ist schon, das ist auch auf der Ebene auch ähnlich. Das ist ja nicht nur ein Abspielen von Erfüllung, von okay, ich erfülle jetzt die Taktik und stehe an der richtigen Stelle und dann wird schon was passieren. In dem Moment, wo ich mit dem Ball umgehen muss, muss ich sehr viele kreative Entscheidungen treffen. Das ist schon eine Gestaltung von einer Kreativgruppe, meiner Meinung nach. Oder siehst du das anders?
Nee. Gerade im Fußball, wo der Zufallsfaktor einfach relativ hoch ist, weil du kannst den Ball halt mit dem Fuß nie so gut kontrollieren, wie du es mit der Hand könntest. Die Fläche ist so groß im Verhältnis zu der Kontrolle, die du mit dem Fuß aufbauen kannst, die das, was der Ball machen wird, wenn er auf eine Unebenheit im Rasen trifft oder so, ist in einer gewissen Unvorhersehbarkeit, ne? So ja. Wie auch so ein physikalisches Ping-Pong, wenn der Ball dann im Strafraum von Hottner Hü und dann nochmal gegen und da. Der Zufallsfaktor im Fußball ist immens. Und wenn du in der Geschichte zurückgehst, wir erklären uns die Sachen dann immer über schön glatt gebügelte Narrative, weil die Mannschaft so toll war, dann gehst du durch das Turnier und siehst 5 Situationen, wenn die anders ausgegangen wären, wäre die Geschichte eine völlig andere.
Ja, der Glücksfaktor ist extrem hoch.
Immer im Fußball, immer. Wir erklären uns das danach schön, weil wir die Welt gerne unter Kontrolle haben wollen. Aber gerade das Fußballspiel, das macht's ja beim Gucken dann auch so toll. Also gerade das Fußballspiel ist von so vielen Zufälligkeiten abhängig.
Ja.
Ist so.
Ja, total.
Nehmen wir das WM-Finale 2002. Die Deutschen waren völlig die waren nicht gerechtfertigt da. Das war kein gutes Turnier. Die Deutschen hatten keine gute Mannschaft. Die sind durch ein unfassbares Losglück, haben die das Finale erreicht. Ja?
Ja.
Und durch ein geschobenes Spiel. Südkorea gegen Italien im Viertelfinale.
Ja.
Ich habe selten ein WM-Spiel gesehen, wenn überhaupt das so einseitig verpfiffen wurde in Richtung Südkorea wie dieses Spiel. Das heißt, im Halbfinale stand Deutschland gegen Südkorea. Also, ne?
Ja.
Die hätten nie ins Finale kommen dürfen. So. Und schon im Viertelfinale gegen die USA hätten sie rausgehen müssen. So. Das war Katastrophe. Ich weiß nicht, wie gut die Leute das Turnier in Erinnerung haben, ist auch nicht so schlimm. Jedenfalls hätten die niemals im Finale stehen dürfen. Das Finale gewinnt Brasilien mit der wahrscheinlich wirklich damals besten Mannschaft der Welt, eben Ronaldo in der Sturmspitze, Ronaldinho und Rivaldo, dahinter Kaká. Das war damals, ne, das war die wichtigsten europäischen Mannschaften versammelten sich in der brasilianischen Nationalmannschaft.
Ja.
Deswegen ist es trotzdem so, wenn Oliver Neuville den Freistoß nicht an den Pfosten, sondern reinschießt, und Oliver Kahn den Ball nicht fallen lässt.
Ändert sich die komplette Spieldynamik, dann ist alles andere möglich.
Ist Brasilien nicht Weltmeister?
Ja. Solche Dinge reichen. Ja, genau. Ja, natürlich. Das ist ja erstaunlich, dass du halt über 90 Minuten so wenige entscheidende Situationen meistens hast, die so oder so ausgehen können. Und
Halbfinale 2006 gegen Italien. Halbfinale 2006 gegen Italien. Ja. So. Bernd Schneider, trifft er den Ball richtig? Ist Deutschland im Finale.
Das ist eine Situation, um die
es geht. Pfeift der Spanier 2024 das Handspiel, ist Deutschland im Finale der Europameisterschaft und niemand würde darüber reden, dass die Spanier einfach die beste Nationalmannschaft der Welt haben.
Ja.
Keiner würde darüber reden.
Mhm. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil es ein Spiel mit wenig Punkten ist. Ne? Also es ist ja simpel in der Spieltheorie angelegt, wenn es ein Spiel ist, wo wenige Punkte, wie jetzt beim Fußball halt dann Tore, entscheiden, ist automatisch der Zufallsfaktor und höher.
Genau, je mehr Punkte du, also je
desto geringer,
desto wie beim geringer Basketball, wird Basketball, ne? Aber auch beim Tennis, also je mehr Punkte du spielst,
desto niedriger holst du den Zufallsfaktor, weil der einzelne Punkt nicht so entscheidend ist für den Ausgang des Spiels. Beim Fußball ist es alles. Mein Gott, wie viele Spiele gehen mit einem Tor aus?
Ja, genau.
Ne?
Das macht den Sport aber auch so faszinierend und gleichzeitig so unberechenbar.
Ja.
Und das, was wir uns danach erzählen über tolle Mannschaften und so,
ja,
ist dann reduzierbar auf ganz wenige Momente, wo die Münze in ihre Richtung gefallen ist.
Mhm. Cool, haben wir mal Fußball als Thema wieder.
Ja, denk mal an das WM-Finale 2014. Die Argentinier waren besser.
Ja.
Die Argentinier hatten die besseren Chancen. Das eine Ding macht Higuain 9 von 10 Mal.
Nur halt da nicht.
Genau. Ja. Dieser mit der katastrophalen Kopfballvorlage von Toni Kroos. Den macht er 9 von 10 Mal. Aber Deutschlands Turnier hätte auch gegen Algerien schon zu Ende sein können.
Mhm.
Braucht ja nur einmal Neuer daneben rutschen. So.
Ja.
Genau.
Ja, 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 klar. Das ist in einem erweiterten Punkt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich Fußball als Sport für diese pseudoreligiöse Verehrung so anbietet, die Fans damit machen.
Ja, klar.
Ne, um das Thema ein bisschen in die Richtung zu ziehen, von, ja, wo wir unser Fußballstudio
gemacht haben. Kannst ja bei der Zufallsfaktor kannst ja hoffen, dass du mit Beten was erreichst.
Genau. Und es ist völlig logisch, dass das Fantum da so pseudoreligiös ist, weil der Glücksfaktor so hoch ist. Also musst du dem ganzen Ding einen Sinn geben. Du musst überall, du glaubst, musst sowieso die ganze Zeit das Schicksal mit irgendwelchen Riten bearbeiten, weil du die ganze Zeit vor Glück oder Pech stehst. Und deswegen, ja, logisch, dass du so dann herangehst.
Ja, aber deswegen guckt man sich dann ja auch, keine Ahnung was, Kroatien gegen Frankreich an. Weil auf dem Papier haben sie keine Chance. Aber wir reden ja hier über Fußball.
Genau, da kann alles Mögliche passieren. Zum Beispiel die Fandynamik.
Spanien verliert. Auf dem Weg zu Weltmeisterschaftstitel 2010, das allererste Spiel des Turniers, gegen die Schweiz mit 1-0. Ottmar Hitzfeld trainiert die Schweiz. Die Schweiz hat genau eine Chance in dem Spiel.
Machen sie halt rein.
Eine.
Ja, genau, reicht im Zweifel. Ja, die berühmten Mauermannschaften, wo es reicht, einmal vors Tor zu kommen, und wenn man den halt macht, dann kann man den Rest des Spiels hinten drin stehen und gucken, ob es dann, ja, reicht ja. Ja, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, über Religiosität, die entsteht daraus, dass man die Dinge, die man nicht kontrollieren kann, wie die Natur, Gewalten und das Schicksal, dass man die beeinflussen will, indem man irgendein rituelles oder dann später ritualisiertes Verhalten an den Tag legt, von dem man hofft, dass das diese Dinge, die eigentlich nicht kontrollierbar sind, in die eigene Richtung schwenkt. Dass das eigentlich so ein zentraler Ursprung von Religiosität und von Glauben insgesamt ist. Das ist es eigentlich ja auch immer noch in der Basis. Ne? In der Basis ist ein zentraler Punkt, warum Menschen religiös sind.
Das hat mit dem Monotheismus kriegt es halt Abstraktions- und allegorische und metaphorische Ebenen, und er hat verliert so den direkten Bezug, den es dann hat, wenn du den Fluss als Gott begreifst und dann versuchst, diesen Gott zu manipulieren in deinem Sinne, indem du Opfer in den Fluss schmeißt oder so.
Ja. Ja, genau. Es ist immer, ich möchte irgendetwas milde stimmen oder in meine Richtung. Handel bitte in meinem Sinne und nicht im Sinne von den anderen. Und mach, dass mir was Gutes widerfährt und nicht was Schlechtes widerfährt.
Genau.
Ja. Ich hab zu dem Thema letztens eine Terra X-Doku gesehen, tatsächlich, zum Thema Schicksal. Und die Frage ist, wie geht die Menschheit mit Schicksal um und woher kommt der Schicksalsbegriff? Und wie bearbeiten wir den Schicksalsbegriff in der Geschichte und dann irgendwie bis heute? Und letztlich ist das nicht mal eine Kontinuität im Sinne von, dass sich das die ganze Zeit weiterentwickelt, sondern eigentlich gehen wir immer noch identisch damit um. Das hat sich eigentlich nie so richtig gewandelt, weil auch heute fangen wir an, um dem Schicksal beizukommen, irgendwelche kultisch ritualisierten Dinge zu tun, die sich eigentlich nicht so wirklich unterscheiden wie den Dinge, von denen wir wissen, dass wir die vor 3.000 bis 5.000 Jahren gemacht haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das Beispiel innerhalb der Doku war, das Verhältnis gegenüber den modernen Orakeln, KI, der Empfindung, dass wir auch anderen Mächten ausgesetzt sind, wie dem Markt oder all diesen Dingen, die wir entpersonalisieren und darüber dann sagen, okay, die haben irgendwelche Gesetze und da werden schon Dinge funktionieren. Da fangen dann Leute an, auch ja, auf dieselbe, das, was wir immer Aberglauben nennen. Die, wenn die dann das nächste Mal in der Börse investieren, dann machen die das immer auf eine Art und Weise. Bauen ein Ritual ein, weißt du? Gehen dann irgendwie immer an dem Tag dann auf ihre Trading-Plattform. Und wenn sie da drauf gehen, dann gehen sie immer erst auf die Seite und dann auf die Seite und dann auf die Seite, auch wenn das nichts bringt. Aber weil das war beim letzten Mal, als sie ein Investment gemacht haben, was dann irgendwie Gewinn gemacht hat, war das halt so. Und deswegen machen sie es das nächste Mal auch. Obwohl das natürlich jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, weiß, das ist von Zufällen abhängig. Deswegen bearbeitest du da gar nichts, sondern du versuchst nur, damit klarzukommen, dass da Zufälle eine Rolle spielen und du möchtest, dass das Schicksal auf deine Seite fällt. Und das machst du dann durch irgendeinen dummen Ritus, irgendeine Aberglaubensbearbeitung. Und das ist in der Basisverhalten ist das einfach durchgängig drin. Und deswegen fand ich das so spannend, was du vor dem Podcast erzählt hast, dass man das beobachten kann bei Schimpansengruppen, dass die auch anfangen, sich kultisch gegenüber Naturphänomenen zu verhalten in der Gruppe, was schon dieser Versuch von Dingen, die eigentlich dem eigenen außerhalb der eigenen Wirkmächtigkeit stehen, trotzdem darauf einzuwirken durch irgendein bescheuertes Verhalten, von dem man glaubt, dass das was bringt. Oder wie dieses Taubenexperiment, was meine Freundin vorhin im Gespräch mit reingebracht hat, dass man Tauben, wenn man denen zufällig über einen Futterspender mal Futter gibt und mal nicht, dass die dann anfangen, auf den Futterspender hin Balzverhalten zu zeigen, um den damit zu beeinflussen, dass, und weil die dann glauben, dass die damit beeinflussen können, was eindeutig zufällig ist. Das ist einfach so angelegt, dass wir das machen. So reagieren wir auf Zufall. Und das ist das, was eigentlich, wo überhaupt die Idee von Schicksal herkommt. Weil wir auf Zufall reagieren mit, okay, ich möchte jetzt aber nicht, dass das Zufall ist und deswegen fängt mein Gehirn an zu erfinden, was ich nur tun muss, damit ich dann was Positives bekomme.
Ja, um es kontrollierbar zu machen wieder.
Ja.
Oder? Also berechenbarer.
Ich glaube, dass es ein großer Teil ist überhaupt von menschlichem Sein insgesamt. Sobald ich realisiere, dass ich Dingen ausgesetzt bin, auf die ich keinen Einfluss habe, versuche ich alles, um es dann doch kontrollierbar zu machen. Und dann im Zweifel erfinde ich was. Mache ich irgendwas völlig Irrationales, einfach nur, damit ich ein Gefühl von Kontrolle habe.
Genau.
Damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin irgendwelchen Kräften ausgesetzt. Und das ist so zentral, dass es einfach immer dabei ist. Ich muss kurz wieder an den Punkt kommen, dass ich das nicht traurig finde. Aber ja.
Ja. Du, ich glaube, das ist wahrscheinlich Natur gegeben. In den Sehnsüchten, auch in den Versuchen, Narrative und Erklärungen zu finden oder so wie wir auch uns über das Reden darüber, der Illusion hinzugeben, man kann Sachen intellektuell greifen, das gehört ja auch zum Film dazu, den man fährt. Ja, klar, das ist ganz sicher eine immanent menschliche Sehnsucht. Ganz sicher, so. Ja. Und wie alle menschlichen Schwächen befinden wir uns gerade in einer, wenn man es als Schwäche betrachten will, jetzt mal, ja, befinden wir uns in einer Zeit, in der menschliche Schwächen eine Kapitalfrage sind.
Ja.
Ja?
Ja, das stimmt.
Also ich ziele immer die größten Schwächen an, weil da kann ich das größte Geschäft draus machen.
Es ist vor allem, ich nutze die Schwächen aus, um da das meiste herauszuschlagen.
Genau.
Genau, aber das ist das, was ich vorhin im Gespräch haben wir auch über so dann, wie daraus dann die Religionen entstehen. Und ich habe halt dieses Empfinden gehabt, dass der Schamane oder der erste Kultführer immer derjenige ist, der zynisch genug war, um zu sagen, jetzt kann ich da mal einen richtig schönen Vorteil rausschlagen.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, da habe ich ja vorhin schon widersprochen. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Mensch es immer schafft, sich im eigenen Erklärungsmodell sogar seinen Zynismus wegzuerklären. Ich glaube nicht, dass der Schamane da in Reflexion laut lachend gesessen hat und sich gedacht hat, das kann ich alles für mich nutzen, um Macht zu generieren, sondern dass der das vielleicht effektiv sogar getan hat.
Aber dass der trotzdem geglaubt hat, ja, dass er in Kommunikation mit dem Orakel natürlich ist.
Ja, klar. Dass er wird eine eigene, das ist das Tolle
du glaubst,
am Menschen.
Du glaubst,
das ist das Tolle am Menschen.
Die Selbsttäuschung ist stärker.
Die Selbsttäuschung ist immer die stärkste. Die Selbsttäuschung ist die stärkste. Klar, Wladimir Putin kann nicht morgens aufwachen und der Realität ins Auge gucken. Wenn die Selbsttäuschung nicht stark genug ist, muss der Mann sich die Kugel geben. Der hat so viele Menschen umgebracht inzwischen. Der hat jede Existenzberechtigung verwirkt.
Ja, der muss an den inneren Anspruch glauben.
Der ist ein nach jedem Moralvorstellung, die jemals in der Menschheit existiert haben, durch und durch böser Mensch. Das heißt, der braucht ein Erklärungsmuster, das ihn außerhalb dieses moralischen Kontextes stellt. Sonst könnte er nicht mehr weiteratmen. Der braucht eine eigene Warnbubble, sonst ist das ja, verstehst du, alle sozialen Kontexte, in denen der aufgewachsen ist, sagen ihm, du bist des Teufels.
Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, sind wir ja auch schon bei unserer Ayn Rand-Folge drauf gekommen, warum die kapitalistisch agierenden Menschen, die auf der Ebene das ausnutzen, sowas wie Ayn Rand brauchen, damit sie auch innerlich sagen können, ich stehe auf der richtigen Seite und ich kann mir ein...
Wieder ein Weltmodell zusammenbasteln, genau. In dem mein Verhalten sich wieder selbst kodiert.
Weil ansonsten müssten sie ja sich damit konfrontieren, dass sie böse sind.
Ja, kodifiziert, ja.
Ne? Dass sie ethisch falsch handeln und auf Kosten anderer Menschen sich bereichern. Also müssen sie irgendein ethisches Modell oder pseudoethisches Modell konstruieren, in dem das, was sie tun, wieder richtig ist.
Genau.
Ja, stimmt. Das ist natürlich ein mächtiger, ein großer Wirkmechanismus beim Menschen.
Der geht da bis zum Untergang, ziehen wir den durch.
Ja.
Also bis zum bittersten Untergang.
Selbsttäuschung ist stark.
Halten wir unsere Selbsttäuschungsrealität fest, bis alles vorbei ist. Ja.
Aber das war die Sentenz von dieser Doku über das Schicksal, dass in den Menschen grundlegend verankert ist, denn wenn einem etwas Schlechtes widerfährt, dann muss das von außen kommen und nicht kontrollierbar gewesen sein. Und wenn einem etwas Gutes widerfährt, dann war man es selbst.
Here we go.
Und das war so die Sentenz da draus, das ist, wie die menschliche Psychologie sich verhält. Und darum ist unsere Betrachtung von Schicksal, von Religion, von all dem so, wie sie ist. Weil wir da halt, ne, ich hatte das ja nochmal gesagt, es gibt dieses Monopoly-Experiment von, ich glaube, das war die, ich weiß, ich habe vergessen, welches College das war, Berkeley oder so, wo die ein Psychologie-Experiment gemacht haben mit 200 Studierenden, die in einzelnen einer gegen einen Monopoly gespielt haben und einer hat doppelt so viel Kapital bekommen, wenn er über losgegangen ist und jedes Mal, wenn er eine Straße bekommen hat, hat er kostenlos ein Hotel da drauf bekommen und der andere hat normale Monopoly-Regeln gespielt. Womit eindeutig bei einem Spiel wie Monopoly ist, dass der eine gewinnen wird, weil es ja nur darum geht. Und am Ende des Spiels, das kam in der Doku nochmal raus, das wusste ich in der Krassheit gar nicht, war bei allen 100 Paaren, die gespielt haben, waren alle 100 Sieger der Meinung, sie hätten das durch eigene Fähigkeiten erarbeitet und nicht dadurch, dass sie übervorteilt gewesen sind. So eindeutig war das. 100% der
Versuchsteilnehmer. So bauen wir uns Narrative.
Und dann ist natürlich klar, warum sowas wie Schicksalsgläubigkeiten oder Religion eine zwangsläufige Logik sind.
Ja, oder warum wir dann über Jahrtausende in einem festgefügten oligarchischen System existieren können, ohne es jemals zu hinterfragen. So, wir haben uns Jahrtausende lang von degenerierten Adeligen regieren lassen, einfach mit dem Argument, sie seien adelig. So.
Ja, das wird schon das richtig ist, sein, dass die das sind.
Richtig, da, ja. ohne jede weitere Erklärung.
Die sind halt, die sind halt mehr wert.
Also sind ja adelig.
Ja. Das ist, die haben ja durch Geburt Anspruch darauf, uns zu beherrschen.
Genau.
Weißt du,
das macht keinen Sinn.
So ist ja auch die Struktur der Welt gebaut.
Das macht überhaupt gar keinen
Sinn. Da sind die hohen Zoller.
Ja, genau.
Und da bin ich.
Da sind die tiefen Zollern, genau. Aber es macht halt gar keinen Sinn. Also beim drüber nachdenken einfach überhaupt gar keinen Sinn.
Ja. So. Und immer wieder, wenn die Menschen zwischendurch drauf gekommen sind, deswegen, dass das keinen Sinn hat, gab es eine Revolution. Aber
das dauert halt immer 2000 Jahre, bevor jemand drauf kommt, dass wir im Moment machen.
Moment, das gibt ja gar keinen Grund.
Hä? Der hat aber eine dicke Lippe dafür.
Ja, weil die Generation, durch die Generation von Inzucht haben diese Lippen so dick gemacht.
Der Habsburger Lippe.
Ja.
Was Inzest. Das ist das, ich glaube, das ist das, wo ich bestimmt auch eine irrationale Angst verspüre in der Gefahr der Oligarchie, die vor uns steht. Wenn die einmal da ist,
wird die lang stehen bleiben können, ja.
Habe ich die Befürchtung, dass die in meiner Lebensspanne nicht mehr weggeht.
Das ist ja auch, die Leute mussten ja begründen, auch, dass Elon
Musk. Weil so ein oligarchisches System ist extrem stabil.
Ich nehme mal Elon Musk als Beispiel. Elon Musk kam an die Position, die er gekommen ist, und sofort haben alle Leute begründet, okay, das muss ja auch richtig sein, dass der da ist. Also muss der ja genial sein.
Ja, dabei ist er ein degenerierter Südafrikaner.
Obwohl alles, was der gemacht hat, schon immer die Handlungen eines Idioten waren. Und trotzdem.
Solltest du vielleicht ausführen, wenn du schon so polemisch bist.
Sagen wir mal, also das, was ihn ja dann reich gemacht hat, war die Beteiligung an PayPal. Die hat er nicht selber bekommen, sondern weil er zufällig im selben Gebäude war wie Peter Thiel, als Peter Thiel entschieden hat, dass er PayPal kauft, weil er da Zukunft drin sieht. Und dann war Elon Musk gerade so gar nicht mit irgendwas unterwegs und dann hat man gesagt, ja, dann komm halt mit rein. So.
Genau.
Da hat dann er nichts gemacht.
Nichts.
Der hat einfach dann Zufall Geld geschenkt in PayPal bekommen.
Gelandet, genau. Wenn ich das richtig, das können die Zuhörer auch gerne mal überprüfen, wenn ich es richtig hatte, hatte der so eine Art E-Mail-Führer, so eine Art gelbe Seiten zusammen seinem Bruder irgendwie so einen Code gemacht. Mhm. Der war aber ziemlich primitiv, weil die waren beide nicht besonders gut.
Gute Coder, ja.
Genau. Und die saßen mit ihrer Firma zusammen mit PayPal in einem Gebäude. So. Mhm. Und das war auch mehr so eine WG, also das war Silicon Valley irgendwie in den 90ern, das war mehr so eine Hippie-Community.
Ja.
Und der hat auch davor mit dem Thiel abgehangen, ne? Die waren im selben Gebäude und so, da haben alle irgendwie miteinander abgehangen. Und dann hat Musk, das eine sehr frühe Idee von ihm, wollte eine Internetbank gründen und hat dann zusätzlich zu diesem gelben Seitending
eine eigene
Bank gegründet. Und dieses ganze Konglomerat, als das drohte, pleite zu gehen, hat Thiel halt aufgekauft. Und weil der auch diese Internetbank hatte, hat er die halt in PayPal reingekauft.
Mhm.
Und hat ihn bezahlt
mit
Anteilen von PayPal.
Ja.
Genau. Und als PayPal dann verkauft wurde, war Elon Musk
plötzlich reich.
Ohne dass er wusste, wie das eigentlich passiert ist, reich.
Und der ist eigentlich insgesamt durch alles mit sehr viel Ego einfach nur durchgestolpert.
Und Peter Thiel.
Ja, natürlich. Wenn man so nachträglich drauf guckt, findet man sehr viele Menschen, die deswegen reich und erfolgreich sind und in der amerikanischen Politik wegen Peter Thiel.
Ich weiß gar nicht, ich glaube Tesla war zweimal oder dreimal zahlungsunfähig.
Mhm.
Das ist nur durch Kredite von Thiel am Leben erhalten worden.
Ja. Und er hat ja auch nicht Tesla gegründet. Er hat Tesla auch gekauft von zwei Menschen, die es tatsächlich gegründet haben und die auch Ingenieure waren und die auch sinnvoll Autos gebaut haben. Und das ist ja bei allen Sachen so. Das ist immer, der investiert in etwas, das funktioniert überhaupt nicht, aber man kann ja einfach, dadurch, dass man einfach immer mehr Geld da hineinpackt, trotzdem Wachstum generieren. Auch wenn es nicht sinnvoll ist und nicht funktioniert. Das ist halt leider so, wie das funktioniert, wie die Welt gerade funktioniert und wie unsere Kapitalströme laufen.
Deswegen sind die ja so innovativ, Johann.
Ja, klar.
Der Markt ist einfach innovativ.
Das ist aber ja, die funktionieren ja markttechnisch alle gar nicht, die Firmen.
irrelevant. Kannst du ja nicht solche Glaubenssätze in Frage stellen.
Ja, genau. Und das meine ich. auf der Ebene bist du dann auch wieder. Und dann musste so eine pseudoreligiöse Verehrung von Musk entstehen, weil es keinen sinnvollen Grund gab, warum der so reich und an dieser Position ist.
Bei den meisten Menschen, die im Moment so reich und an dieser Position sind, bei faktisch allen, gibt es keinen. Die Quants haben seit Generationen nichts Sinnvolles vollbracht.
Ja, das haben aber Kapital.
Richtig.
Ja, das reicht ja.
Haben aber seit Generationen auch nichts beigetragen zu diesem Land oder in irgendeiner Form durch besondere Leistungen aufgefallen. Mhm. Gehören aber zu den reichsten Menschen in diesem Land.
Ja,
Das macht halt alles überhaupt einfach gar keinen Sinn mehr.
Genau.
Und also wir rennen in ein oligarchisches System rein, einfach weil die reich sind, nichts mehr abgeben und die anderen sind so doof.
Ja, weil die halt dann irgendwie diese Narrative bauen, dass das schon richtig sein muss.
Und die haben die Medienmacht, das heißt, sie haben die Kontrolle über Leute, die halt über die normalen Informationskanäle kommen und so. Alle großen Medienhäuser in Deutschland sind in der Hand von wenigen Familien, die zu den reichsten in Deutschland gehören. Die sind die Medienmacht in diesem Land und die erzählen den Leuten Scheiße.
Ja, deswegen sind wir das, was der Oligarchie noch im Weg steht, ist, dass wir immer noch Staatsstrukturen haben, die auf freien Wahlen basieren.
Ja, und das Sozialsystem, deswegen wollen wir das jetzt ja alles abschaffen.
Ja, genau.
Muss der Union und der FDP nur genau zuhören und der AfD.
Wenn wir den sozialen Ausgleich nicht mehr ermöglichen, dann können die Freie machen, was sie wollen.
So. No. Weil wir uns den einfach nicht mehr leisten können.
Ja, genau. Es ist viel zu teuer. Es ist unglaublich, was da an Geld reinfließt.
Da müssen wir jetzt mal der Realität ins Auge sehen. Ja. Da haben wir von der Rendite gelebt.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja,
ja. Da haben wir einfach von der Rendite gelebt. Da hätten wir früher drüber nachdenken sollen. Da müssen wir vernünftig wirtschaften.
Man muss an den Punkten einfach immer jeweils sagen, das stimmt nicht.
Nichts davon stimmt.
Das ist einfach gelogen.
Alles davon ist gelogen. Alles.
Das ist kein valider Punkt, weil der ist gelogen. Du erfindest den gerade.
Genau.
So ist das gar nicht.
Ganz genau.
Genau.
So. Warum funktioniert das mit den Renten nicht? Weil wir so einen Überhang haben? Nee, weil die Löhne seit Mitte der 90er nicht mehr gestiegen sind. Weil die Renten sind an die Löhne gekoppelt.
Richtig. Wäre das Lohnniveau gleichmäßig gestiegen?
Hätten wir alle genug Rente.
Richtig.
Alles andere ist eine Lüge.
Wir hätten nicht mal, also wir können natürlich immer noch darüber reden, dass wir auch Menschen in die Rente einzahlen lassen sollten, die jetzt zum Beispiel reiche Selbstständige sind.
Da sind wir gleich bei einem anderen
Punkt. Anderes Thema. Aber unsere umlagenfinanzierte Rente würde natürlich weiter funktionieren, auch wenn die Demografie von der Altersstruktur sich wandelt, weil ja die Leute, die jetzt früher, die jetzt so viel alt sind, ja früher auch überproportional viel eingezahlt haben.
Exakt.
Ne?
Ja,
das,
richtig.
Und da wird das ja umlagen. Es ist ja nicht so, als hätten die vielen Beitragszahler wären dann an die wenigen Rentner ausgezahlt worden, die zu dem Zeitpunkt da waren. Genau. So funktioniert das System nicht.
Auch wenn die Bild-Zeitung uns das versucht, genau, so zu erklären.
Die Bild-Zeitung glaubt, das, was die wenigen jungen Arbeitnehmer jetzt einzahlen, würde an die jetzigen Rentner ausgezahlt.
Das ist falsch.
So ist das nicht.
Das ist falsch.
Ja.
Ich zahle mein Leben lang dafür,
dass ich am Ende was dafür bekomme.
Genau.
Und wenn alle
wird das auch hochgerechnet. Und wenn alle Leute zu wenig einbezahlt haben, weil sie nicht genug Lohn hatten, werden sie am Ende nicht genug Rente haben.
Genau.
Ein einziger Grund existiert, wir hatten zu niedrige Löhne.
Und wir haben sehr lange zu niedrige Löhne inzwischen.
Seit Mitte der 90er.
Ja.
Keine effektive Lohnsteigerung. Und jetzt können alle mal rechnen, wenn das statistisch der Fall ist, und wir wissen ja.
Aber die Lebenserhaltungskosten sind trotzdem gestiegen.
Wir wissen ja sogar, wir wissen, dass bei den Vorständen und den hohen Managerposten die Löhne gestiegen sind.
Ja.
Und zwar
kontinuierlich
über die letzten 40 Jahre.
Und zwar monströs überproportional.
Was nichts anderes heißt, als wenn dann statistisch die Löhne stagniert sind, die Löhne in den unteren Einkommensbereichen nicht stagniert sein müssen, sondern gesunken.
Ja, wir haben,
ansonsten kommt da statistisch nämlich keine Stagnation daraus.
Einfach eine harte Umverteilung gewesen nach oben.
Unfassbar.
So.
Eine unfassbare.
Und wenn alle Leute, die sagen, ja, aber jetzt muss man ja nicht sagen, dass man denen was wegnimmt, dann muss man sagen, doch, wir müssen es erstmal müssen wir was zurückdrehen. Wir müssen erstmal das zurückdrehen, was gewesen ist. Dann können wir wieder über was reden. Aber wir müssen denen erstmal sehr viel wegnehmen, bevor wir an dem Status quo wieder sind. Die haben ja schon so viel bekommen jetzt, die letzten Jahrzehnte.
Genau.
Das müssen wir erstmal wieder zurückmachen und dann können wir wieder
Anfangen ja, klar, aber also wir rennen in eine Situation rein, wo an Enteignung irgendwann nichts mehr vorbeiführt. Das ist die Realität.
Ja, weil die
Elon Musk kriegt
niemand von denen möchte
nicht mehr in den Griff,
möchte was
außer
abgeben.
Außer du enteignest.
Ja, die haben alle keinen, die wollen alle nichts mehr abgeben. Die haben kein Verständnis für ihre soziale Verantwortung.
Kriegst die Quanz in Europa, in Deutschland nicht mehr in den Griff. Außer du sagst danke, hier, wir nehmen dann mal eure BMW-Aktien. Sehe.
Genau, das ist.
Ich glaube, mit einer Immobilie kommst du ganz gut klar. Habe ich mir gedacht.
Reicht doch.
Genau. Gibst du die anderen 235 bitte ab. Danke.
Genau.
Senkt dann auch die Mieten.
Ja. Das wäre.
Detail.
Ja, Detail. Nee. Das mit den Mieten, das hat auch was mit. Das ist auch gekoppelt an die Sozialstrukturen und an den Wohnungsbau des Staates. Das
natürlich.
Hat gar nichts damit zu tun, dass die Vermieter so viel Geld haben.
Gar
wollen.
Nicht. Überhaupt nicht. Nein. Gar, Johann. So ein Quatsch.
Das, auch da haben wir es
so
einfach
ein
nicht verstanden.
Quatsch. Die investieren doch jetzt nicht seit Jahrzehnten in Immobilien. Das würden die doch nie machen.
Nein, das ist für die ja auch nicht ein Investitionsobjekt. Das ist ja, ja
um Gottes Willen, die Mietshäuser in Deutschland,
nicht
die sind über die Bevölkerung verteilt.
Und
die sind nicht in der Hand
und die
von
Vermieter,
denen.
Das sind ja die Leute, die uns den Wohnraum schenken. Das, die geben den uns ja. Das
ist die ja, investieren doch, Johann. Das sind doch Leistungsträger in dieser Gesellschaft. Ja. Du verstehst das nicht.
Und die geben ganz brav, geben die der Welt den Wohnraum.
Ja, weil die so gut sind.
Ja, zu uns.
Ja,
allen.
Dann müssen die auch einen kleinen Gewinn erwirtschaften.
Ja, eben.
Wenn die schon so gut sind.
Also,
ja, das sind Leistungsmenschen, Johann.
Ja. Yeah.
Weißt du? Sind die Leute, die diese Gesellschaft hier voranbringen.
Und wenn man diese ganzen Narrative jetzt so ausformuliert, merkt man, dass wir ja schon angekommen sind in der oligarchischen Struktur. Und das meint, ne, wie du sagst, dass die Sozialsysteme und die frei gewählten Staatsvertreter die einzigen Sachen sind, die dem noch im Weg stehen. Auch wenn das schon radikal untergraben ist, wenn man jetzt die CDU anguckt, die ja auch einen sehr hohen Korruptionsanteil beinhalten. Nur wenn diese Oligarchie dann wirklich breit vorhanden ist, haben wir noch einen großen Vorteil, die sind auch alle ziemlich doof.
Das ist kein Vorteil, Johann.
Na.
Wie man am Adel sehen konnte.
Es kann dabei helfen, dass die Leute früher sehen, Moment, wir sollten eine Revolution starten.
Nein.
Doch, wenn die Nein, richtig
Johann,
degeneriert und doof
Johann,
sind, dann...
Johann, der Trick ist... Der hilft, Trick,
lass
der
mir
Trick,
doch mal ein bisschen Hoffnung.
Der Trick sind diese Dubai-Influencer. Verstehst du?
Die lösen das Problem.
Nein, aber es ist jetzt... Also das, was diese Medien ja auch die ganze Zeit tun, ist... einer gewissen Bildungs- und Bevölkerungsschicht in den westlichen Ländern die ganze Zeit den Mammon vor die Nase zu halten.
Ja.
Kapitalistisch zu erwerbende Statussymbole.
Ja, das sind die Vorbilder der
als sozialer die Aufstieg.
Ja.
So. Und damit schaffen sie ja auch gleichzeitig immer das Narrativ für den Untergang. Investier in Bitcoin, investier in ETFs. Du kannst schnell reich werden, so und so und so und so. Du brauchst Autos, du musst dich operieren lassen, du musst, ja, aber alles ist gebunden an Kapital.
Ja.
Das wirkt als Narrativ deutlich stärker als die ehemaligen Arbeiterparteien im Westen, die versuchen tatsächlich was für die Leute zu tun.
Mhm.
Ja? Du verstehst, was ich meine?
Ja, ja.
Das Aufstiegsversprechen so
Richtung Dubai ja, ja.
ist sexier. Als dieses systematisch gedachte, wie beteilige ich die ausgeschlossene?
Ne? Ja, natürlich. Das Narrativ, vom Narrativ her gewinnen die Kapitalisten immer, weil die immer sagen können, guck mal, bling, bling.
Genau.
Du bist der neue König.
Genau. Und damit bereiten sie die Oligarchie vor. So jeder, der die AfD wählt in Deutschland, ist auf dem Weg.
Ja, ist aktiv dabei.
Genau. Und da meine ich jetzt gar nicht den Faschismus mit, sondern ich meine den Marktfaschismus, den sie da wählen.
Genau, die Erklärung. Die meisten haben wirklich das Empfinden, wenn es mir gut geht, dann habe ich das Richtige gewählt. Und was sie damit meinen ist, ich kann mir etwas leisten.
Flachbildfernseher.
Zum Beispiel, genau.
Statusauto.
Genau.
Dreimal im Jahr Urlaub.
Und dann geht es mir ja gut, oder?
Ein eigenes Haus.
Ne?
Ja, ey.
Und das hat ja auch jetzt ewig funktioniert. Ne? Es hat ja gereicht, dass wir die Sachen die vorher Statussymbole waren, so viel schlechter gemacht haben, dass es sich mehr Leute leisten können. Das hat ja gereicht, um sehr vielen Leuten sehr lange vorzugaukeln. Das wäre jetzt der Statusgewinn.
Ist geil, ne?
Wir haben alles,
ist geil, ne?
Wir haben alles so.
Der Mercedes wird leistbar über besondere Verschuldungen und Leasingverträge.
Und darüber, dass er schlechter geworden
ist. Und der Mercedes ist aber, also das, wir hatten mit einem Mercedes von 1992 gar nichts mehr zu tun.
Genau.
Also, dass die Qualität, für die man früher bezahlt hat, wo du rechnen konntest, jetzt zahle ich 80.000 Mark für diesen Mercedes, aber verflucht teuer. Shit, das fahre ich wieder rein. Mhm. Das fahre ich einfach wieder rein, weil ich weiß, ich muss die nächsten 40 Jahre kein anderes Auto mehr kaufen.
Ja, heute nicht mehr.
It's over, baby.
Heute kannst du dir eher einen Toyota holen.
Zahlst dasselbe Geld für einen Plaste-Mercedes.
Ja. Und das ist die zweite Hoffnung, die ich habe, dass auch da der Schleier irgendwann weggezogen wird, dass die Leute immer mehr realisieren, wir werden verarscht. Weil das passiert ja schon, ne? Das passiert ja schon, dass immer mehr Leute realisieren, sie werden vom System verarscht. Und die Kapitalisten, also die aktiven Kapitalismusgewinner, haben als Ziel Gewinnmaximierung, indem sie uns möglichst schlechte Produkte andrehen.
Zu möglichst teuren Preisen.
Genau. Und das realisieren ja schon immer mehr Menschen. Das sind so die zwei Ebenen, die ich habe. Die sind so doof da oben, dass die das gar nicht vernünftig, die Machtübernahme nicht geplant durchgezogen kriegen. Und die Leute Stück für Stück realisieren schon, wie sehr sie verarscht werden. Das wird, ob das jetzt, ne? Aber wir wollten heute nicht so viel über die schlimmen Sachen und den Weltuntergang reden.
Sondern? Über was denn sonst?
Wir sind ja schon relativ tief weit drin im Podcast, aber eigentlich ein Thema kann ich noch bringen, wo ich mich drüber gefreut habe jetzt die letzten Tage.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Das zum Mond wieder fliegen. Das fand ich auf einer ganz niedlich-kindlichen Ebene spaßig.
Warum?
Weil ich mir einfach angeguckt habe, wie die Astronauten da mit der Erde telefonieren und dann irgendwelche Kinder Fragen stellen und dann gibt es einfach so ein bisschen gemütliches, kindliches Weltraumaufregungszeug. Das fand ich niedlich.
Es ist eine reine Machtprojektion.
Natürlich, aber das war der erste Flug ja auch.
Gegenüber, ja klar.
Das ist ja immer, wann wird es bezahlt? Es wird bezahlt.
Aber ist es wissenschaftlich völlig irrelevant?
Nee, das ist es nicht.
Doch.
Nein,
doch.
Langfristig kann man, das ist ja wieder der Punkt, die Wissenschaft reitet jetzt wieder darauf, dass es eine politische Machtdemonstration gibt, genau wie in den 60ern auch. Das ist ja ganz lustig, ne? wenn du die Kennedy-Rede vor dem Kongress nach Gagarins Flug siehst, da realisierst du, die reagieren wirklich einfach, weil in der letzten Woche was passiert ist. Da ist überhaupt nichts langfristiger gewesen, sondern in der Rede steht auch wirklich drin. Guckt man sich die Ereignisse der letzten Wochen an, dann muss man den Schluss ziehen, dass wir als Amerika und bla bla bla. Und das ist ja, natürlich ist das jetzt auch so, dass weil China vor allem, aber auch
kurz
andere
Nationen. Kurz vor der Mondlandung steht.
Genau, und vor allem die Wasserressourcen am Südpol vom Mond aus beuten wollen, dass dann Amerika sagt, Moment, nee, da müssen wir aber jetzt da, uiuiui. Natürlich ist das politisch und es ist auch wieder nur Muskeln spielen lassen und ne, Imperialismus. Aber auf dem Rücken davon kann man dann halt wieder ein bisschen Wissenschaft betreiben, so wie jedes Mal. Das ist ja genauso wie als sie die Atombombe haben wollten. Auf dem Rücken davon konnte man eine Zeit lang Wissenschaft betreiben.
Hör auf.
Das ist doch immer so. So funktioniert es doch. Wenn das Kapital gebündelt
ist,
wie es
ist. Das Problem, das ist ja, wenn es wahr wäre. Aber das Ding ist, dass jede Entwicklung, das betrifft ja dann auch Nuklearforschung, letztendlich immer irgendwo zu einem Spannungsverhältnis zwischen was kostet das und ist das nutzbar für das Militär zerrieben wird.
Ja, aber du kannst halt auf
dem Weg. Wir hätten ganz andere Atomreaktoren bauen können. Wir hätten in der Atomforschung völlig woanders sein können, als wir im Augenblick sind, wenn wir nicht über diese Kacke diskutieren würden.
Ja, über Atombomben, ja klar.
Wir hätten völlig woanders. Wir
wären ja auch da.
Wir wären komplett woanders.
Wir waren ja sogar da. Das ist ja der größte.
Wenn diese Kackgesellschaft nicht dauernd alles zerschreddern würde.
Als die Amis aufgehört haben, die Atomforschung zu finanzieren, waren wir schon bei den Flüssigsalzreaktoren angekommen. Also für die es nicht wissen, bei Flüssigsalzreaktoren ist das spaltbare Material in einem flüssigen Salz, also über Hitze flüssig gemachten Salz gebunden, wodurch der nicht explodieren kann. Womit ne, die Supergaus verhindert sind und das übrig gebliebene Material im Salz weitergebunden ist, sodass du das einfach neu anreichern und weiter benutzen kannst, sodass am Ende von einem Lebenszyklus von so einem Reaktor ein Bruchteil, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie an der Forschung angefangen haben, so ein 20stel, und sie glauben, sie wären so auf so ein 200stel gekommen langfristig, von dem an Müll übrig bleibt, was bei einem traditionellen Spaltreaktor übrig bleibt. Da waren wir schon. Aber dann haben die halt gesagt, ja, aber da kommt ja gar kein waffenfähiges
Uran raus. Da kommt kein waffenfähiges Uran bei raus. Ja, so, das können wir ja gar nicht mehr anreichern.
Genau. Das ist ja doof.
Das bringt ja gar nichts.
Genau. Und dann haben die gesagt, das finanzieren wir nicht mehr, jetzt ist Schluss. Ja, wir würden über was anderes, na klar, wir würden über was anderes diskutieren, auch bei der Frage von, nutzen wir Atomtechnologie weiter?
Und wie gefährlich ist die?
Genau. Die Spaltreaktoren sind bescheuert.
Völlig bescheuert.
So, die sollten wir nicht nutzen. Aber die Flüssigsalzreaktoren sind eine gute Technik, da hätte man weiter forschen können. Und das macht China ja jetzt auch wieder, aber da hätte man weiter forschen können und dann wären wir vielleicht auf einen grünen Zweig gekommen. Und das hätte nicht mal 10 Jahre gedauert damals. Aber man hat ja dann, weil es nicht mehr waffenfähig war, kein Geld mehr reingesteckt. Natürlich ist das frustrierend. Aber jedes Mal, wenn du dir Wissenschaftspodcasts oder Berichte darüber anguckst, ist das ja den Wissenschaftlern klar. Denen ist ja klar, dass all diese großen Finanzierungen immer darauf fußen, dass irgendjemand, der keine Ahnung von der Wissenschaft hat, einen anderen Nutzen daraus hat. Entweder militärisch oder politisch.
Oder kapitalistisch.
Ja, das ist ja neu, ne? Dass du sagst, okay, weil ne, in der kleinen Forschung und in der mittleren Forschung ist das immer kapitalistisch gewesen, ne? Du sagst Produktforschung oder so. Aber ich meine jetzt so große Sachen wie jetzt die Mondmission sind ja viel zu teuer. Da kannst du ja keinen kapitalistischen Nutzen irgendwie draus schlagen. Dafür musst du viel zu viel ausgeben. Und diese Großprojekte waren ja immer militärisch oder politisch motiviert. Ansonsten investiert ja keiner. Du brauchst ja Mittel, auf die nur ein Staat zurückgreifen kann, um solche Projekte irgendwie umzusetzen.
Ja, inzwischen können da auch andere Leute als ein Staat drauf zurückgreifen.
Womit wir wieder auf die Oligarchie der Zukunft kommen, dass das dann nicht mehr staatlich gelöst wird. Aber
eine Trillion oder was?
Naja, genau. Ja, die habe ich. Die hatte ich noch rumliegen. Warte, lass mich das bezahlen. Klar. Und das ist natürlich bitter, dass die Menschheit nicht an den Punkt angekommen ist, zu sagen, wir finanzieren Wissenschaft, weil es sinnvoll ist. Aber trotzdem kann man auf den Rücken davon, dass wir jetzt halt sagen, wir müssen an den Südpol kommen und wir müssen anders an die Rückseite des Mondes kommen und wir wollen eine dauerhafte Basis, weil du kannst natürlich eine dauerhafte Mondbasis nutzen. Nicht nur für Forschung, sondern auch für die weiter entfernte Weltraumbereisung. Mit einer Mondbasis ist eine Marsmission plötzlich möglich. Ohne eine Mondbasis ist es bescheuert und nur Elon Musk kommt auf die Idee, man solle es tun. Mit einer Mondbasis kann man darüber nachdenken, weil du von da sinnvoll starten kannst. Mit einer Nutzlast, die du dann nicht aus der blöden
Erdatmosphäre raushebeln
musst. Genau. Ja. Machst du Stück für
Stück. Kurze physikalische Erklärung dazu. Genau.
Gravitation ist das größte Problem, was wir haben. Deswegen müssen wir so riesige Mengen an Masse aus riesigen Containern von Raketen rausschmeißen, damit wir da wegkommen von diesem riesigen Ball, auf dem wir hocken, der so viel Gravitation hat. Wenn wir vom Mond aus starten, ist da so wenig Gravitation, dass wir einfach
können uns
abstoßen. Wir schleudern das los und dann kommt das schon beim Mars an. Also wir können also auch viel, viel mehr Masse losschicken, weil natürlich die nicht, das ist ja ein exponentielles Verhältnis bei Beschleunigung, die muss dann nicht noch, also alles, was wir an Masse in der Rakete haben, ist ja scheiße, weil das muss ja dann noch mehr Treibstoff haben, um es von der Erde wegzukriegen.
Ja, genau. Und dann für die Leute, also da weiß halt, muss ja dann ein bisschen erklären, also das Universum ist was?
Leer.
Und ein?
Ein Vakuum.
So.
Weil das ist ja das, was leer heißt. Genau. Vakuum. Das heißt, das ist super. Eigentlich fürs Reisen perfekt. Keine Reibung, kein Reibungsverlust. Gib ihm. Weißt du? Gibst du Gas, bleibt die Geschwindigkeit.
Bleibt. Geht nicht wieder weg.
Wenn du nicht bremst, fliegst du weiter.
Fliegst einfach weiter.
Genau.
Immer.
Also eigentlich
immer weiter.
Also, ne? Das heißt, außerhalb von den Gravitationsbeeinflussungen, die wir so haben, ist eigentlich kaum irgendein Einfluss auf unsere Reisegeschwindigkeit vorhanden. Und deswegen ist es total hilfreich, vom Mond aus zu starten.
Brauchst einen Schubs?
Genau. Einmal anschieben und dann geht das los. Das ist ja auch das, was die Leute jetzt bei der Mondmission immer vergessen. Die denken, hör, wieso schweben die denn da rum? Die fliegen doch zum Mond. Ja, aber die beschleunigen nicht, weil sie es nicht mehr müssen.
Gehen in die Ellipse rein?
Genau, die haben schon Gas gegeben und jetzt zwischendurch machen die noch Burns, um ihre Richtung zu verändern.
Erklärst du kurz die Ellipse?
Ach so. was wir tun bei so Mondmissionen und auch bei der, die wir jetzt machen, ist, wir fliegen in einer Diagonalbahn Richtung Mond. Und dann hinterm Mond drehen wir um Und wir nutzen die gemeinsame Gravitation von Mond und Erde, um hinterm Mond umzukehren
und Schwung zu holen.
Und um dann wieder zurückzufliegen.
Also wir fliegen mit reiner Gravitationskraft. Die Ellipse ist die
errechnete Gravitations. Bei der aktuellen Ellipse, die wir haben, brauchen wir schon noch eine Rückbeschleunigung. Die ist ein bisschen steiler, als wir das früher gemacht haben.
Scheiß Ellipse ist das.
Ja, ja. Aber prinzipiell nutzen wir, dass wir, wenn wir auf der anderen Seite des Mondes sind, die gemeinsame Gravitation von Mond und Erde uns wieder mit zurückzieht. Und dann können wir uns bei der Ausrichtung, können wir das nutzen, um wieder zurückgezogen zu werden von der Erde. Und ja. Aber es ist auch einfach so, dass die Gravitation der Erde da so viel schwächer ist als da, wo wir jetzt hier drauf stehen, dass es halt leichter ist, von da loszufliegen.
Ich wollte den Leuten nur klar machen, dass das nicht so ist wie in einem Star Wars, sondern dass du berechnest die Gravitation und das Vakuum, also im Sinne von was sind die Kräfte, die meine Richtung beeinflussen?
Das berechnest du natürlich mit ein.
Das berechnest du, weil das ist die Art, wie du navigierst.
So fliegst du überhaupt, genau.
Genau, das müssen die Leute begreifen, ja, weil das ist nicht das, was in Science Fiction.
Nein, genau, in Science Fiction sagt man, ich möchte irgendwo hin, dann drücke ich auf den Gasknopf. So funktioniert das nicht, sondern ich drücke auf den Gasknopf, dann bin ich beschleunigt, dann höre ich auch auf den Gasknopf zu drücken und flieg in eine Richtung, wo ich berechnet habe, der Jupiter wird an der Stelle so viel an mich ziehen.
Genau,
also werde ich ein bisschen in Richtung vom Jupiter gezogen. Das heißt, ich habe keine gerade Bahn, weil ich in die Richtung beschleunigt habe, sondern ich habe lauter lustige Kurven, die ich fliege, die aber ich vorher berechnen kann, weil ich ja weiß, wie die Planeten stehen.
Und das Gravitationsfeld mich erfassen wird, in welcher Stärke und in welchem.
Das heißt, ich fliege lauter abgelenkte Parabeln in verschiedene Richtungen die ganze Zeit, weil die Planeten und die Sonne an mir ziehen. Aber das weiß ich, das kann ich berechnen, weil ich ja weiß, weil unsere Physik nämlich stimmt, liebe Flat Earther. Sonst wären unsere Satelliten und unsere ganzen Sonden nämlich nicht da lang geflogen, wo wir es hinhaben wollten. Wir können sogar einen winzig kleinen Meteor innerhalb oder einen Kometen sogar, der noch schneller fliegt, innerhalb unseres Sonnensystems treffen, weil wir so genau wissen, wie Gravitation funktioniert zwischen den Planeten. Können wir zielen. Über Monate und über Jahre können wir zielen, weil wir so genau wissen, wo der Planet nachher lang fliegen wird. Ja. Das ist toll. Dass wir überhaupt auf sowas landen können wie so ein Komet.
Ja, genau. Aber man muss das schon substanziell begreifen, dass wir überlassen uns den physikalischen Kräften des Universums, wenn wir es bereisen.
Ja. Und es stimmt.
Ja, genau.
Das ist das Crazy. Dass wir
innerhalb der Milchstraße.
Dass wir den Kometen getroffen haben, heißt, dass wir wissen, dass es stimmt.
Innerhalb der Milchstraße.
Ja. Ja.
Unserer, ja.
Ja, aber außerhalb müssen wir es natürlich noch überprüfen. Bis dahin sind jetzt erst Voyager 1 und 2 vorgedrungen. Da können wir nicht mehr viel gucken, ob das so ist, weil da ist noch weniger.
Ja, gibt schon noch viele offene Fragen.
Es ist erstaunlich. Ne? Ich meine, wenn wir die Teilchendichte in unsere innerhalb der Milchstraße berechnen wir ja alle Planeten mit rein. Außerhalb der Milchstraße sind nicht mal die da. Da ist quasi ganz gar nichts.
Null.
Das ist wirklich nichts bis zum nächsten Sonnensystem. Das kann man sich nicht vorstellen, wie wenig da ist. Ein Wasserstoffatom, glaube ich, auf einen Kubikkilometer. Oder sowas war das. Habe ich vergessen, wie viel das war. Aber das war auf jeden Fall so wenig. Also so wenig, wie wenig nur geht. Da ist sehr, sehr, sehr viel nichts. Und dann noch mehr nichts. Es macht also gar keinen Sinn, Voyager weiter zu betreiben, weil das wird in aller für die Menschen erfassbaren Zeiten nichts begegnen.
Gar nichts. Null. Für die nächsten 1,8 Millionen Jahre nichts.
Das ist erstaunlich. Ich habe diese Faszination am Weltraum und daran, was diese Physik, die da draußen ist, wie diese Dinge miteinander
interagieren
und so, und was das bedeutet, dass die gerade den hundertfachen Erddurchmesser weit fliegen, um diesen anderen Himmelskörper rumzufliegen. Das ist unfassbar. Und das löst bei mir immer wieder.
Weißt du, weil die Leute nicht begreifen, wie weit dieser Mond tatsächlich weg ist.
Genau. 100 Erden. Quatsch. 10 Erden. Zehn Erden.
300.000, wie viel ist das? 300?
Wie der Umfang der Erde?
Der in Kilometern.
Das weiß ich nicht mehr. Das vergesse ich immer. Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall 10 Erden müssen die da hinfliegen. 10-mal den Erddurchmesser, damit die da bei dem Himmelskörper ankommen. Und das ist verrückt. Das ist einfach verrückt, sich das vorzustellen. Überhaupt schon sich eine Erdumrundung vorzustellen, ist ja schon verrückt. Ne? Und dann 10-mal. Und dann müssen die da treffen, damit die an der richtig drum herum fliegen können, damit die nicht dahinter weiterfliegen und dann sind sie für immer weg.
Ja, tschüss. Wir verabschieden uns ins Vakuum.
Ja.
Ja, aber deswegen ist Kubricks Odyssee auch so einer der besten Weltraumfilme überhaupt.
Weil das sehr viel Physik versucht sauber darzustellen.
Das Einzige, der einfach die Konkretheit des Vakuums in der kompletten Stille. Hier, meine Damen und Herren, hier ist
nichts. Hier ist sehr viel nichts. Davon noch mehr.
Genau, und davon noch so viel mehr.
Und das Verrückte ist, was die Astronauten ja dann beschreiben, wenn die mal so weit weg sind und so weit weg aus dem Leitzbild, du siehst halt überall Sterne. Es sind so viele Sterne. Es sind so verflucht viele Sterne und das wirkt halt dann nicht wie nichts. Man ist halt da und denkt, man sieht so viel, aber das ist halt so weit weg. Das ist so weit auseinander. Da ist halt dazwischen nichts. Und ich habe all diese Sachen, diese Vorstellungen, die man dann erhält, ne, dieses Bewusstsein von, die sind in dieser Kapsel in der Schwerelosigkeit und dann begreifst du erst Gravitation, dann begreifst du, was du auf der Erde hast. Wenn du da atmest und du merkst, ich atme nicht gegen irgendeinen Druck an, den ich auf der Erde die ganze Zeit erst nicht weiß, dass ich ihn spüre. Wir atmen die ganze Zeit gegen die Gravitation unserer Lunge nach oben.
Ja.
Da wird die ganze Zeit dran gezogen. Und das merken die dann, wenn die da oben sind, da, was dann plötzlich auf der Erde vorhanden ist, was du nie gemerkt hast, weil bis es
das
weg
Eigengewicht
war.
Und so.
Ja, ja, genau. Ja. Diese Vorstellungen, das Begreifen davon, was für uns Normalität ist, dass dann draußen halt anders ist im All. Und dann dass die Erde von außen angucken können, hatten die ja auch beschrieben. Die waren ja alle noch nie so weit weg. Und dann gucken die sich um und sehen innerhalb einer Fensterscheibe die gesamte Erde. Das hat die eine Astronautin beschrieben, die da jetzt mitgeflogen ist. Hat gesagt, das wäre unfassbar, weil in der ISS bist du noch so nah dran, du siehst einen Bogen.
Teile der Erde.
Genau. Ja. Und jetzt ist sie so weit weg, dass sie die gesamten Planeten sehen kann. Oder den Planetenaufgang, ne? Die Erdsichel, wenn die Sonne von der Seite scheint.
Ja, genau. Ja.
Das kannst du nicht in irgendein Verhältnis rücken. Und das hat mich wieder, als ich mir die Interviews angeguckt habe mit denen aus der Kapsel und so, hat mich das auf dieser kindlichen Ebene wieder abgeholt. Da war ich wieder so, wie geil. Wie geil ist das?
Ja, wie weit haben wir es geschafft als Menschheit?
Als Menschheit. Ja. Und dass wir jetzt wieder damit anfangen, nachdem wir das, weil wir es nicht mehr brauchten politisch und die Finanzierung gestoppt haben, jetzt machen wir halt weiter. Und klar, ist es jetzt wieder wegen einem politischen Race und wieder wegen einem Weltmächte verschiebenden Gedöns. Und es ist so sehr, dass die Wissenschaft, und das habe ich jetzt auch wieder, wir hatten ja mal drüber geredet, über die Artemis-Rakete im Verhältnis zur Apollo-Rakete und was die Probleme, die damit einhergehen und so und die andere Art der wirtschaftlichen Betrachtung. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, dann jetzt nochmal im positiven Sinne, die müssen auch deswegen mit der Artemis-Mission so agieren, wie sie das, ich will jetzt da nicht zu tief drauf eingehen, auf die technischen Dinge, aber die müssen viel schneller sein als Apollo, weil die nicht davon ausgehen, dass das genauso lange finanziert wird wie Apollo.
Dein Ernst?
Ja. Deswegen wollen die...
Okay, also du musst das vielleicht einfach, weil, Apollo weil du 8, sagst jetzt einfach Apollo...
Genau, Apollo 11 ist die 11. Apollo-Mission, das ist die gelandet ist.
Nein, Moment, langsam. Also unter Kennedy, das ist deswegen, da ist, Gagarin ist früher. So, Kennedy wird gewählt, 61, glaube ich. 61, glaube ich. Und Gagarin ist 58. Oh, glaube ich. 57 oder 58. Wie die Amerikaner darauf reagieren, ist eigentlich so ein bisschen, sie legen das Manhattan Project neu auf. Also das, was sie gelernt haben beim Bauen der Atombombe, machen sie im Prinzip dann wieder. Die Russen machen das ähnlich. Die Leute, die die Raketen erfunden haben, waren die Deutschen. Das heißt, die einzigen Raketenwissenschaftler, die existierten nach dem Zweiten Weltkrieg, waren deutsche Raketenwissenschaftler. Der Werner von Braun, der das V1 und V2 Programm in Deutschland geleitet hat. V steht für Vergeltung. Das waren Hitlers Wunderwaffen, Vergeltungswaffe 1, Vergeltungswaffe 2. Die sind dann damals einfach blind irgendwie nach London reingeschossen worden. Der geht nach Amerika. Viele von den Raketenwissenschaftlern aus Brauns Programm zu V1 und V2 werden von den Russen gefangen genommen Und das ist die Basis für das russische und für das amerikanische Atomprogramm, ja. Raketenprogramm.
Von Braun kommt dann auf die geniale Idee der mehrstufigen Rakete.
Korrekt.
Dass man die Stufen aber abwirft und dann nicht mehr mit sich rumschleppen muss.
Nicht mehr mit sich rumschleppen, genau. Aber dieses Apollon-Programm ist das amerikanische Manhattan Project für Raketen. So. Ziel ist von Anfang an, eine Trägerrakete zu bauen, die es bis zum Mond schafft.
Genau, weil die Idee war, okay, jetzt haben die Russen es geschafft, in den Erdorbit zu kommen mit Menschen, also ins All zu kommen. Das heißt, der nächste Schritt, logisch, ist nicht ein bisschen weiter weg, sondern dann zum Mond.
So, und da gibt es eine technische Schwierigkeit, das wirst du besser wissen als ich, als alter Ingenieur, die Russen nie überwunden haben. Aber
die mehrstufige Rakete ist der Knackpunkt.
Das Apollon-Programm eben schon. Ja. Es gibt einfach, wenn du aus der äußeren Ozonschicht rausgehst, wird es nochmal sehr heiß.
Nee, du hast das Problem, was die meisten Menschen nicht verstehen, wir fliegen nicht gerade nach oben. Das macht keinen Sinn.
Eine Parabel.
Genau, wir fliegen einen Parabelflug immer, weil wenn wir gerade nach oben beschleunigen, müssen wir gegen 100% der Erdbeschleunigung anbeschleunigen. Das ist bescheuert.
Wir beschleunigen mit der Erdbeschleunigung.
Die Erdbeschleunigung ist das, was wir messen können, das ist die messbare Gravitation. Die Gravitation ist ja nicht eine echte Kraft, deswegen sage ich dann Erdbeschleunigung dazu. Diese 9,81 Meter pro Quadratsekunde Beschleunigung nach unten auf den Erdboden ist das, was wir als wahrgenommene Kraft spüren, weil die Gravitation auf uns wirkt. Und wenn wir gerade nach oben starten würden, dann müssten wir diese Kraft komplett gegenbeschleunigen. Nicht gegen die Rotation, sondern gegen die Beschleunigung, die Gravitation quasi auf uns ist. Bezogen auf uns ist die Gravitation eine Beschleunigung Richtung Erdmittelpunkt. Mhm. Und wenn wir gerade nach oben starten, müssen wir 100% davon dagegen beschleunigen. Mhm. Wenn wir schräg starten, Masse, also Beschleunigung oder Kräfte im Parallelogramm, wie wir das in dem Physikunterricht in der Unterstufe hatten, müssen wir nur gegen einen gewissen Anteil oder Bruchteil davon gegen beschleunigen. Mhm. Und deswegen fliegen wir schräg. Mhm. Jetzt landen wir dadurch, dass wir schräg fliegen, in irgendeiner Art von Erdumlaufbahn. Mhm. Und aus der müssen wir dann nochmal raus beschleunigen.
Genau.
Und dafür musst du dann so viel Treibstoff mitnehmen, dass du auch aus dem Teil der Anziehungskraft noch rauskommst. Und wie machst du das? Weil wenn du mehr Treibstoff mitnehmen musst, hast du ja eine schwerere Rakete. Also musst du unten noch mehr Treibstoff haben, um wegzukommen. Also das beißt sich ja in den Schwanz. Und dadurch war die Idee der mehrstufigen Rakete der Knackpunkt, warum es ging. Du fliegst los und dann den ersten Container, in dem du den Treibstoff hast, mit dem du bis in die Umlaufbahn schaffst, den wirfst du ab und dann ist deine Rakete leichter für die nächste Beschleunigung. Und dann wirfst du die Stufe ab und dann ist der restliche Rakete nochmal leichter für die nächste Beschleunigung. Und diese geniale Idee von, indem wir das Fluggefährt immer leichter machen für den nächsten Abschnitt, brauchen wir für den Abschnitt weniger Treibstoff und für den nächsten Abschnitt wieder weniger Treibstoff, hat dazu geführt, dass sie es überhaupt geschafft haben, aus der Umlaufbahn rauszukommen bis in den Bereich, wo es dann nicht mehr wichtig ist.
Die Russen haben das nicht geschafft.
Nee, und diese Mehrstufigkeit war diese geniale Idee. Aber worauf ich hinaus wollte ist, Apollo hatte relativ viel Zeit, weil die damals noch gesagt haben, okay, wir wollen dann innerhalb des nächsten Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond haben. Und haben auch auf diese Menge angelegt, gesagt, okay, so lange finanzieren wir das und so lange investieren wir da rein in das Projekt. Und dadurch brauchten ja auch noch so viel Zeit, ne? Denn bis Apollo 8 hatten die dann Zeit, um überhaupt einmal um den Mond rumzufliegen. Und dann war Apollo 11 die erste Mission, die es mit der Landung geschafft hat. Und jetzt ist es so, Artemis 1 ist die erste, die mit der Technik einmal rumfliegt. Artemis 2, die jetzt fliegt, ist die erste, die Menschen einmal rumfliegen lässt. Artemis 3 soll landen.
Doll.
Ne?
Doll.
Und ein zentraler Aspekt, warum die das so schnell machen, ist, dass die nicht davon ausgehen, dass die so lange finanziert werden. Es war eh schon eine spannende Frage, als dann Trump in seiner ersten Legislaturperiode gesagt hat, wir machen das, ob Biden das überhaupt weiterfinanziert. Und dass das dann bei Biden weiter in der Finanzierung geblieben ist, war das große Zeichen von, okay, dann können wir es wirklich hinkriegen. Und jetzt versuchen sie es in den nächsten 3 Jahren, weil wer weiß, ob wenn was nach Trump kommt und was da passiert und so und ob man da überhaupt noch bezahlen kann. Dann. Und deswegen müssen die auch eine Art von Technologie machen, die so skalierbar ist, dass es jetzt auch noch hinhaut bis zur dritten und vierten Mission. Das ist, muss schnell gehen diesmal. In so einer Zeit leben wir halt. Es ist halt alles so viel schnelllebiger, politisch und aber auch von der Art, wie Kapitalströme laufen.
Von Stimmungen abhängig.
Ja, ja, genau. Deswegen machen die auch jetzt so viel Kampagne. Deswegen machen die jeden Tag einen Stream, die Astronauten, und verbringen jeden Teil des Mission Constructs.
Vermarktung, Vermarktung.
Ja, ja. Teil des Mission Constructs ist jeden Tag diese eine Stunde Soziales. Jedes Mal sind es andere Interviews, die irgendwie organisiert werden, und alle haben eine andere Identifikationsebene, aber die PA-Ebene ist so viel zentraler. Die ist jetzt ein Teil der Missionsplanung. Hm. Und die haben auch die Astronauten ausgewählt danach.
Ob die intelligent genug sind?
Nee, ob die auch das, welche sind die so, die dann auch reden und dann nicht irgendwie zu stisselig sind und wenig sagen. Also hast du zwei dabei, die wirklich auch beides erfahrene Astronauten, auch schon mit einem Jahr auf der ISS und solche Sachen. Aber auch zwei von denen, die wussten, okay, die sind social, die reden auch und die gucken auch in die Kamera und so. Und die machen dann und sagen dann auch was Vernünftiges und stottern nicht rum und so. Das, klar, ist das alles dem Zeichen der Zeit. Man kann dann darüber dann auch wieder zynisch werden, dass die sich so, ne, dass sowas alles da mit reinspielt und dass das natürlich eine Mondmission ist, die der heutigen Zeit entspricht und so. Also ist in der Mitte der ersten Videoübertragung die ganze Zeit ein Plüschtier, das über das abgestimmt wurde, welches Plüschtier dann in der Schwerelosigkeit die Schwerelosigkeit anzeigt. Und das ist dann eins, was ein 8-jähriges Mädchen gebastelt hat, damit man da noch eine niedliche Geschichte drüber erzählen kann. Und so. Ne? Solche Dinge sind dann halt da.
Warum wird die Welt zu Mallorca?
Oder genau, oder dann hast du halt einen kanadischen Stream, weil die so stolz sind, dass der erste Kanadier da mit unterwegs ist. Und dann stellen lauter kanadische Kinder die Fragen an diesen kanadischen Astronauten und so, damit das schön niedlich ist und vermarktbar und so. Ja, klar. Könnte man sich dann da...
Alles ist Walt Disney.
Genau. Aber auf der anderen Seite freue ich mich dann trotzdem über diese ganzen Space-Sachen.
Freut mich für dich.
Ja, und das wollte ich einmal nur sagen. Man kann sich dann trotzdem wieder kindlich über Weltraum freuen.
Du?
Ja.
Du?
Genau.
Ja.
Du nicht so.
Ich schaffe das alles, in meinen kulturpessimistischen Zynismus reinzuziehen.
Nein, ich freue mich, wenn die von der anderen Seite die Fotos machen werden, werde ich mir die Fotos angucken und mich freuen. Und denken, ja, wir leben
in der Zeit, in der wir leben. Das heißt, bis sie wieder heil auf die Erde zurückgekommen sind, glaube ich nicht so direkt dran, dass sie wieder heil auf die Erde zurückkommen. So, die kritischen Momente kommen ja alle noch.
Ja, na klar, die Rückbeschleunigung hinten, die wird spaßig.
Im Moment ist es
aber relativ, die ganzen, aber die
im Moment ist es, wenn man ehrlich ist, relativ langweilig. Die ganzen kritischen Momente, ja, wo es schief gehen kann, kommen noch.
Ja, klar. Aber bisher sind alle Burns sauber abgelaufen und das ist schon mal schön. Ja, natürlich. Das ist doch
ein bisschen.
Das ist ja wie bei Apollo 13. Das ist ja, ne, also bis das Problem
Apollo
da ist.
Apollo 13 ist die, für die Zuhörer, die es nicht wissen, die, wo nichts gut gegangen ist.
Genau, das ist, ja, was, na, es gibt ja auch welche, wo alle gestorben sind, also die nehmen wir jetzt mal raus. Aber Apollo 13 ist,
boom.
Apollo 13 ist die, die es dann zurückgeschafft hat, obwohl es ein großes technisches Problem gab. Die halt dann manuell die könnt alle den Film angucken. Es gibt eine tolle Verfilmung davon mit Tom Hanks. Aber
und Clint Eastwood und Tommy Lee Jones, oder?
Nee, das ist eine andere. Das ist ein anderer Film. Das ist Space Cowboys.
Ah.
Ja, genau.
Ups.
Nee, Apollo 13 ist
mit Tom Hanks, ne?
Genau.
Ja.
Wo die auf dem ein technisches Problem haben, womit sie rausfinden, okay, sie werden die Landung auf jeden Fall nicht schaffen, und dann haben sie das Problem, dass sie auch zu einem Zeitpunkt des Fluges sind, wo sie höchstwahrscheinlich am Mond vorbeifliegen und dann es dann nicht zurückschaffen. Und dann müssen die manuell, genau, müssen die manuell die Flugkurve korrigieren, um es zu schaffen, den Slingshot, also dass die Gravitation sie zurückzieht, zu hinzukriegen, damit sie nicht am anderen Ende vorbeifliegen und dann halt.
Genau, da für alle, die es nicht wissen sollten, da kommt der Satz her, Houston, we've got a problem.
Genau, genau. Das ist. Und letztlich ist es ja nichts anderes als lauter Menschen, die in einer Kapsel sitzen. Das ist trotzdem ein erschreckend spannender Film. Weil, wenn man das schauspielerisch gut umsetzt, kannst du das schon mitempfinden.
Du, alleine in einer Kapsel in einem Vakuum, I don't know.
Genau.
Na, weil, Ist die Kapsel nicht mehr da, bin ich auch weg.
Und das ist deswegen so eine gute Geschichte, weil sie es halt zurückgeschafft haben. Wäre das Problem jetzt so gewesen, dass sie auf dem Weg gestorben sind, hätte man da nicht so einen Film drüber gemacht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Oder die Challenger oder so. Ne? Beim Start explodiert, ist filmtechnisch nicht so spannend. Das war das Space Shuttle. Was war das Space Shuttle, was explodiert war?
Explodiert.
Nee, das Space Shuttle ist das, die Challenger ist die, die beim Start explodiert mit diesem, dieser.
Ich weiß schon. Ja. Ich dachte, das wäre beim Landung
gewesen. Nee, nee.
Auch die Space Shuttle ist eigentlich eine unvorstellbar, also wirklich eine unvorstellbar technische Entwicklung,
ja.
Die wir auch gar nicht mehr haben. Also die Fähigkeit, ins All zu fliegen und mit demselben Objekt wieder zu landen.
Toll.
Wir schmeißen die alle weg jetzt.
Machen ja, jetzt na, alle wieder,
na, doch, na. Die Russen.
Die Russen, ja, ja, klar. Aber das ist zum Beispiel ein Thema bei der Artemis, ist, dass die zwei Anfangsstufen, die an der Seite dran sind, dass die von selber wieder landen und wieder verwendet werden können. Also Teile von dem, was die Space Shuttle, dass die Idee des Space Shuttle Mission ist, benutzen wir schon. Wir fangen an, Sachen wieder zu verwenden. Mhm. Also die beiden weißen Seitenstufen, mhm, die kommen und dann landen die selber wieder auf dem Landefeld. Dann können wir die wieder benutzen.
Das ist doch eine schöne Geschichte.
Ne? Schon ein bisschen Recycling.
Ja.
Das muss ja nachhaltig sein.
Das muss alles nachhaltig sein. Ne?
Physik. Ja. Ja, ich glaube. Wir haben jetzt, am Schluss gab es noch ein bisschen Weltraum und ich könnte auch Jahrhunderte darüber abnerden, aber das nützt ja keinem was.
Nein, nein, man muss dann nur bei deinem Abnerden immer Kontexte setzen.
Ja, ja, ich weiß, weil ich immer so voraussetze, dass gewisse Dinge allgemein Wissen sind, was es dann nicht ist.
Ja, warum auch?
Ja, natürlich, weil Weltraum cool ist, sollte allgemein Wissen sein. Das wäre viel toller.
Ist doch gut. Das nächste Mal machen wir dann schwarze Löcher.
Hui! Da kann man so tolle Sachen drüber erzählen.
Und was das eigentlich das Problem mit Einstein ist.
Ja, wessen Problem mit Einstein meinst du jetzt?
Ja.
Was der Bohr gegen Einstein hatte und umgekehrt.
Bohr?
Ja, ja.
Ich dachte Heisenberg.
Nee, der große Beef war zwischen Bohr und Einstein.
Wieso hatte Bohr denn für ein Problem?
Einstein hatte etwas gesagt über Bohrs Theorem zur Quantenmechanik, das Bohr geärgert hat. Und dann gab es so einen persönlichen Beef zwischen den beiden.
Bohr?
Ja, Niels Bohr.
Ich weiß, wer das ist, ja. Aber der ist ja kein Quantenphysiker gewesen, doch, doch. Sondern Atomphysiker.
Nee, nee, nee.
Doch, doch, doch.
Einer der Grundlagen, deswegen, das, also können wir nach dem Podcast drüber reden, ja. Aber eine der Grundlagengleichungen ist Bohrs Gleichung. Heisenberg ist dann eine zweite Interpretation von Bohrs Gleichung.
Aha, okay. Siehst du?
Ja.
Dann habe ich jetzt hier auch noch was gelernt in diesem Podcast.
Ja. Heisenberg ist quasi zweite Generation Quantenmechanik. Bohrs Ursprungs-
Tatsache?
Nudler, ja.
Okay.
Und jetzt kommt dann nachher in den Kommentaren jemand, der mich da komplett berichtigt. Aber das kann, ja bei, recht, das kann ja bei
das
allem.
Ich gut, das
glaube ich nicht. Aber
das glaubst du nicht? Doch.
Nee, weil das heißt, bei zweiter Generation.
Ein entscheidender Forscher im Nuklearbereich arbeitet dann am Manhattan Project mit.
Mhm.
Ja, genau. Muss absolut. Vor den Nazis fliehen, auch um sein Wissen um Atomreaktoren zu retten und so. Kopenhagener Treffen, Heisenberg-Bohr geht nachhaltig um Nuklearforschung.
Ja.
So. Nicht um Quanten.
Nee, ich weiß, das weiß ich auch. Aber nichtsdestotrotz ist er meiner Meinung nach der Grundtheoretiker.
Das mag sein.
Und auf jeden Fall nicht Heisenberg, weil Heisenberg ist auf jeden Fall zweite Generation.
Unschärfe Relation.
Genau. Das ist eine Interpretation von vorher schon festgelegter Physik.
Modell.
Genau. Das ist ein
ich glaube, Gedanke. Wir beziehen uns beide auf den Satz von Einstein, Gott würfelt nicht. Der wird gerne missbraucht.
Genau, und der hat er auch nicht so gesagt. Der wird immer sehr verkürzt.
Richtig, weil er so knackig ist und auf deine Kalendersprüche passt oder auf deine Insta-Kachel oder so. aber dann erklär.
Nee, das führt jetzt sehr viel zu weit. Wir sind schon sehr lange beim Podcast dabei und das wird jetzt nochmal.
Das wird jetzt aber
das,
auch.
Das würde jetzt nochmal eine Stunde machen.
Ja, gut, dann das.
Aber da können wir ein eigenes Thema mal drüber machen.
Jo.
Obwohl ich bis dahin schon mal es gibt ein sehr schönes Veritasium-Video von dem YouTube-Kanal Veritasium genau über diese Auseinandersetzung. Und worum es da eigentlich ging.
Ja, genau.
Und
das fand ich ganz spannend, worum es eigentlich ging und wofür es missbraucht wird.
Wie es auch missverstanden wird.
Ja, oh, heftig.
Genau. Und wo eigentlich die Problematik war, warum Einstein ein Problem mit, auf welcher Ebene Einstein ein Problem mit der Quantenphysik hatte und auf welcher Ebene nicht.
Moment, das Problem, was er hatte, existiert bis heute.
Richtig,
im Verhältnis
richtig.
Zu seiner Theorie.
Genau.
Deswegen
genau.
wollte ich ja mit dir im ja, Bezug auf die schwarzen Löcher.
Genau, da können wir mal als Thema mit reinbringen.
Genau. Jetzt haben wir viele Enigma übrig gelassen.
Ja, aber das ist doch schön, da können die Leute auch mal was sich selber angucken.
Ja.
Oder sich, oder dann sagen, ha, muss ich ja nicht, die werden ja irgendwann darüber reden. Aber wir haben es geschafft, nicht ganz so viel über den Weltuntergang
zu reden. Wir haben nicht darüber geredet, wie irre Donald Trump ist in Bezug auf den Iran-Krieg, wie Bibi Netanyahu hart daran arbeitet, dass Israel einfach nicht mehr existieren wird.
Ja.
Wie wir hier in Europa und in Südkorea und Japan wirtschaftlich unter der Straße, der Blockade der Straße von Hormuz zusammenbrechen, während die Amerikaner sich darüber aufregen, dass sie nicht mal ein Drittel vom Benzinpreis zahlen müssen.
Ja.
Und das, die Welt in Flammen setzen und sie sind am wenigsten davon betroffen. Wikipedia.
Genau, und währenddessen Putin weiter
jeden Tag Tausende und Tausende von Menschen umbringt, genau. Sowohl Russen als auch Ukrainer.
Über all das haben wir gar nicht gesprochen heute.
Nee, wir haben es geschafft. Wir haben auch nicht über Ulmen gesprochen.
Ja.
Wir haben nichts von dem, was
gut,
wir
ne? das. Und jetzt haben wir es am Schluss angesprochen und deswegen geben wir dem trotzdem nochmal unser schönes Geräusch für 2026. Aber davor haben wir über Religion und Weltall geredet.
Ist das nicht super?
Find
Man
ich,
kann sogar über andere schöner. Dinge reden, als über all diese Sachen, über die alle die ganze Zeit reden.
Genau. Und vielleicht hat das ja auch den einen oder anderen unterhalten, dass wir nicht über den ganzen richtigen, schlimmen Scheiß geredet haben. Dann, sag ich mal, bis zum nächsten Labergebäck. Ne?
Dui.